Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute insbesondere mit Blick auf diesen Mann einen möglicherweise sehr, sehr interessanten Eindruck gewinnen könnten von der neuen politischen Realität in Ostdeutschland. Und vielleicht ist das der Grund, warum diese Frau, geboren, glaube ich, in Eisenhüttenstadt.
Besko ist in der Nähe.
In der Nähe, okay. Genau. Aber Großraum, sagen wir mal. Warum sie sagt, man kann schon sagen, dass die ostdeutschen Wähler dieses alte, etablierte Parteiensystem gerade so richtig crashen. Und da sieht sie offenbar auch mit Blick auf die Wahl in Brandenburg so. Dort, sagt sie, regiert nicht etwa die SPD. Dort regiert Dietmar Woidke. Herzlich willkommen, Sabine Rennefanz. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und dieser Mann steht, wenn man so will, für dieses alte etablierte Parteiensystem, das da gerade crasht. Und man kriegt eine Ahnung davon, was das für ein Bruch ist, wenn man sich mal klar macht. In seinem Bundesland, in Thüringen, hat die AfD die Wahl gewonnen. Wenn er also eine Regierung ohne die AfD bilden will, dann muss er mit der ältesten Partei dieses Landes reden, mit der SPD, die häufig nur noch wirkt wie ein Schatten ihrer selbst, und mit der jüngsten, nämlich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und dann, und das ist der entscheidende Punkt, reicht es immer noch nicht. Dann fehlt noch genau eine Stimme. Und die Frage ist, woher kommt die? Von der Linkspartei? Mit beiden, mit BSW und Linken, tut sich seine CDU unendlich schwer. Deswegen stehen spannende Tage an. Herzlich willkommen, Mario Vogt. Freue mich sehr.
Schönen guten Abend.
Gleich zu Beginn aber gehen wir in den Libanon, nicht aber vorher, ohne vorher diesen Mann zu begrüßen. Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit, ein intimer Kenner der Region, dem es, glaube ich, geht wie vielen dieser Tage. Als erst diese Pager und später dann auch die Funkgeräte explodierten, ging ihm die technische Raffinesse durch den Kopf. Ein Sabotageakt wie aus einem James-Bond-Film. Doch das nächste Wort, sagt er, das mir auch durch den Kopf ging, war das Wort Terror. Vielen Libanesen, so berichtet er, mussten Ärzte später im Krankenhaus beide Augen entfernen, weil die Geräte gegen 15.30 Uhr am Nachmittag erst gepiepst hatten, um dann wenige Sekunden später möglichst nah am Gesicht des Lesenden zu explodieren. Keine Regierung im westlichen Lager, keine demokratische Regierung auf der Welt, sagt er, darf so eine Aktion eigentlich genehmigen. Warum diese Aktion? Wer steckt dahinter? Viele Fragen an Daniel Gerlach. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke.
Und zugeschaltet aus Beirut ist uns, da sehen wir schon, ein sehr geschätzter Kollege, der für die FAZ seit Jahren aus den arabischen Ländern des Nahen Ostens berichtet, der seit, glaube ich, 2015 in Beirut lebt, der eingesprungen ist für unsere Kollegin Anne Brühl, dankenswerterweise, weil sie stimmlich ähnlich unterwegs ist wie ich heute auch. Schönen guten Abend, Christoph Erhardt. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Vielen Dank für Ihr Einspringen.
Guten Abend, Herr Lanz.
Herr Erhardt, wir sehen Sie gerade im Libanon, in Beirut, vor der Skyline der Stadt. Aktuell läuft nach Auskunft israelischer Militärs die umfangreichste Welle von Luftangriffen gegen die Hisbollah im Libanon. Wie würden Sie die Situation vor Ort aktuell beschreiben?
Ja, wir erleben gerade eine dramatische Eskalation dieser Konfrontation, die seit jetzt schon fast einem Jahr andauert. Mhm. Und wir steuern, glaube ich, auf einen sehr gefährlichen Punkt zu, weil ich glaube, dass diese Konfrontation sich immer schwerer zähmen lässt, wenn es so weitergeht. Wir haben hier am Montag den, glaube ich, tödlichsten Tag erlebt, den der Libanon in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Also wir reden hier von fast 500 Toten. Das entspricht Wahnsinn. etwas weniger als der Hälfte der Toten vom Krieg von 2006 und der dauerte 34 Tage. Also die Angriffe hier und deren Effekt auf das Land sind dramatisch.
Und wenn Sie das einmal beschreiben müssten, den Alltag der Menschen, ich habe ein sehr eindringliches Stück von Ihnen gelesen, das ich auch sehr empfehle, bei FAZ.net kann man das, glaube ich, lesen. 18 Stunden Horror ist es überschrieben. Wie haben Sie diese Stunden erlebt, diese vergangenen Tage?
Also ich habe diese Stunden in Beirut erlebt, wo relativ wenig davon ankam. Dieser Artikel geht zurück auf ein Interview, was ich heute Morgen geführt habe, eben mit einer Frau, die aus dem Süden kommt, aus einem kleinen Dorf an der Grenze, wo dann mittags die ersten Bomben einschlugen. Und sie ist dann weitergeflohen in die nächste größere Stadt, wo es dann auch wieder einschlug und ist dann eben über die Küstenstraße nach Beirut geflohen und wie viele andere steckte sie fest, stundenlang ohne Wasser, ohne Essen. Und rechts und links dieser Schnellstraße, die da am Meer entlang führt, schlugen israelische Bomben ein. Das ist etwas, was viele Leute hier erzählen. Und es kommen auch immer noch Leute nach. Also es ist jetzt nicht so, dass diese große Strom der Vertriebenen abgeebbt werde, sondern also auch jetzt noch verlassen Leute ihre Häuser, sei es in den südlichen Vorstädten von Beirut oder eben im Süden, und versuchen sich irgendwo in sichere Gegenden in Sicherheit zu bringen.
Sie können das, glaube ich, vor Ort nicht sehen. Die Regie spielt uns gerade diese Bilder ein. Wir sehen zehntausende Menschen, so heißt es, seien gegenwärtig auf der Flucht. Was ist, nochmal, um es nochmal zu beschreiben, was ist der Unterschied sozusagen zu früheren Attacken, zu früheren Aktionen?
Das hat diese Frau auch sehr eindrücklich beschrieben. Also die Luftangriffe waren jetzt in den vergangenen Monaten eher sporadisch. Also es gab jeden Tag Luftangriffe und sie wurden auch von Monat zu Monat, von Woche zu Woche heftiger. Aber dass es eine so konzertierte, heftige Luftkampagne gab, wo einfach niemand mehr wusste, wohin, wo es also, wie diese Frau sagte, eben überall war, das haben wir eben so noch nicht erlebt. Und dazu kommt, dass inzwischen eben auch die südlichen Vorstädte von Beirut Ziel von Luftangriffen werden. Das war etwas, was lange als rote Linie galt. Und das haben wir jetzt in den vergangenen Tagen eben auch mehrmals erlebt.
Was würden Sie sagen, während wir auch diese Bilder der Zerstörung sehen, welches strategische Ziel verfolgt die Regierung Netanyahu an dem Punkt? Was ist der große Plan dahinter?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Regierung Netanyahu da gerade einen großen Plan verfolgt. Was sie sagt ist, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen in den Norden Israels zurückkehren können, in Sicherheit. Und dafür üben wir jetzt militärischen Druck aus. Ich bin überzeugt, dass das nicht zu sehr viel führen wird, weil die Hisbollah das nicht tun wird. Sie wird nicht einknicken. Und es hat natürlich, also das ist etwas, was hier viele Leute sagen, es hat natürlich einen Effekt, dass Leute vertrieben werden. Also wenn Sie sich die Dörfer im Süden des Libanons anschauen, gerade an der Grenze, die sind zerstört. Und die Leute werden sicherlich nicht so schnell wieder zurückgehen. Und am Ende schafft Israel dadurch natürlich auch Realitäten, indem sie da einfach einen Grenzstreifen entvölkert wird, wahrscheinlich auf mittelfristige Sicht. Und das könnte Teil dieses Plans sein, der unausgesprochen bleibt.
Okay. Herr Gerlach, ich weiß, dass Sie sich ähnlich intensiv auch wie Herr Erhardt mit dem Thema beschäftigen. Und ich erinnere mich, vor Wochen und vor Monaten schon saßen hier Menschen, die sich ebenfalls mit dem Nahen Osten sehr gut auskennen, die sagten, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Dem vorausgegangen ist, und das war sozusagen der Grund für diese Annahme, Hisbollah hat immer wieder angegriffen. Es gibt, glaube ich, 60, 65, manche Zahlen sagen 80.000 Israelis, die seit Monaten nicht mehr dort leben können, wo ursprünglich ihr Zuhause war, weil es durch diesen dauernden Beschuss aus dem Libanon heraus für die Menschen dort so gefährlich geworden ist. Dass sich Israel an dem Punkt wehrt, ist nachvollziehbar und das ist ja auch völkerrechtlich natürlich gedeckt. Die Frage ist dennoch, was ist jetzt? Was ist die große Strategie? Was ist der große Plan?
Ich glaube, es gibt keinen politischen Plan, aber es gibt einen militärischen Plan und der gestaltet sich wie folgt. Seit Anfang dieses Krieges, den wir jetzt erleben, also seit dem 7. Oktober, ist in Israel nach meinem Dafürhalten, und zwar unabhängig davon, ob die Leute Netanyahu unterstützen oder nicht, hat die Meinung sich durchgesetzt, dass ein Feind, der die militärischen Möglichkeiten hat, Israel anzugreifen, das tun wird. Und man hat den 7. Oktober eigentlich als Beweis dafür genommen, hat gesagt, wenn Hamas das kann, dann wird Hisbollah mit ihren Methoden und mit ihren technischen Möglichkeiten das allemal tun. Also müssen wir irgendwann dieses Problem lösen. Dieses große Bedürfnis, das Problem Hisbollah zu lösen, das gibt es seit Jahrzehnten und das wird man hat es nicht geschafft, dieses Problem zu lösen. Und jetzt ist, glaube ich, die Regierung versucht, auch aus anderen Gründen, hier Tatsachen zu schaffen, weil man auch glaubt, man kommt nicht mehr in eine Situation, wo man die Gelegenheit dazu hat, das so zu tun wie jetzt. Man kann auf der einen Seite die Aufmerksamkeit natürlich vom Krieg in Gaza auf den Norden lenken und auf ein Problem, wo man einen Teil der internationalen Gemeinschaft auch hinter sich hat. Im Unterschied zur Situation in Gaza kann man sagen, das hat der Erhard auch gerade eben angesprochen, gibt es eine gewisse völkerrechtliche Legitimation. 2006 gab es den Krieg, den verheerenden Sommerkrieg. Für damalige Verhältnisse dachte man verheerend, nicht vergleichbar mit dem, was heute passiert. Und da haben die Vereinten Nationen als Teil eben einer Lösung, da hat der Sicherheitsrat gesagt, die Hisbollah muss sich über einen Fluss im Süden des Libanon, den Netani, zurückziehen und darf im Süden, also südlich dieses Flusses, nicht aktiv sein. Das hat die Hezbollah trotzdem gemacht. Sie hat sich dort trotzdem bewegt und hat auch letztendlich natürlich israelische Schläge provoziert. Auf der anderen Seite hat die Hezbollah auch was Interessantes gemacht, was sie vorher nicht getan hat. Sie hat politische Forderungen gestellt. Vorher war es immer so, Israel war ein absoluter Feind. Mit einem Feind wie Israel macht man keine Geschäfte. Zumindest war das das Narrativ, war das die Propaganda. In letzter Zeit hat Hezbollah sehr klar gesagt, wir sind bereit zu deeskalieren, wir sind bereit, den Beschuss einzustellen, wenn die Israelis den Krieg in Gaza beenden und wenn es den Amerikanern gelingt, die Israelis dazu zu zwingen.
Das war sozusagen die politische Bedingung, ja?
Das war eine politische Bedingung und das kannte man eigentlich so von Hezbollah nicht. Man kann sagen, das hat Hezbollah getan, weil sie selber nicht in diesen Krieg hineingezogen werden möchte. Sie schießt Raketen, sie will Israel unter Druck setzen, aber sie weiß natürlich genau, dass sie sich von der Hamas nicht diktieren lassen möchte, wie sie ihr Verhältnis mit Israel gestaltet. Weil Hezbollah und Hamas sind eben zwei verschiedene Organisationen. Und das ist eine Situation, in der Hezbollah taktisch vorgegangen ist, aber eben auch immer wieder gezeigt hat, wir sind verwundbar und wir wollen nicht zum Äußersten gehen. Jetzt ist es so, wenn man die militärischen Möglichkeiten hat, und das ist noch die ganz große Frage, dann kann es sein, dass Hezbollah darauf wartet, dass die Israelis den nächsten Schritt machen, dass sie mit Bodentruppen in den Süden des Libanon reingehen. Dann hat Hezbollah genau das Szenario, was es braucht zur Legitimation und um auch ihre Methoden einzusetzen, die sie am besten kann, nämlich Guerillakrieg.
Und eine Art Krieg, mit der man häufiger schon sehr erfolgreich war. Wir werden sozusagen die politische Dimension auch gleich noch mal ein bisschen aufdröseln. Ich würde gerne Herrn Erhard einmal fragen, diese Aktion, bei der es uns, glaube ich, allen so ging oder vielen so ging, wie es Herr Gerlach beschrieben hat. Ja, man hört das, man hört, dass da Elektronik in die Luft fliegt. Man kriegt plötzlich mit, okay, das war offenbar von langer Hand vorbereitet. Und man ist irgendwo fasziniert, ob des Grauens, das sich da auch auftut, weil man sich fragt, wie ist so etwas technisch möglich? Und es fällt einem sofort ein berühmter Geheimdienst ein, der zu so etwas im Zweifel in der Lage ist, weil man mit Dingen dieser Art auch eine gewisse Tradition hat. Wenngleich man sagen muss, noch nie in diesem Umfang. Während wir hier diese Bilder sehen, würde ich Sie gerne fragen, Herr Erhard, wie haben die das gemacht? Und was hat das im Libanon, was hat das in der Bevölkerung ausgelöst?
Das hat die Leute sehr verunsichert und eben gerade da, wo die Hezbollah das Sagen hat, also zum Beispiel eben in den südlichen Vorstädten. Das ist ja eine Organisation, die zwar im Geheimen wirkt, die aber eben nicht nur eine militärische Organisation ist, eine Terrororganisation, die hat Wohlfahrtsorganisationen etc. Das heißt, die Gesellschaft dort ist durchdrungen eben von dieser Organisation und jetzt wird auf einmal oder werden deren Vertreter auf einmal zu einer Bedrohung für die Menschen, weil eben deren elektrische Geräte in die Luft fliegen. Und ich habe mit einigen Leuten gesprochen eben von dort und das ging zum Teil so weit, dass man dann abends vor dem Fernseher saß und am Ende nicht wusste, welches dieser Geräte hier könnte präpariert sein. Wo kann es als nächstes in die Luft fliegen? Also als zum Verbreiten von Terror war das ein sehr, sehr effektiver Schritt.
Wen hat es denn tatsächlich getroffen?
Also diese Pager wurden verteilt an Hezbollah-Funktionäre, Kader, viele Reservisten. Also das war eben auch ein Mittel, um die Leute dann zu alarmieren. Im Ernstfall, jetzt geht's los an die Front. Aber die sind ja nicht in Kasernen alleine explodiert, sondern eben, das hat man ja gesehen, also in Supermärkten, in Gemüseläden. In Schlafzimmern. Das heißt, auf einmal war eben die Bedrohung durch Israel, und das ist auch ein großer psychologischer Effekt, die Bedrohung durch Israel war überall, die war überall im Alltag. Und das hat die Leute schon sehr verunsichert. Und das hat natürlich auch die Hezbollah, die nun eine Geheimorganisation ist, auch die sich sehr viel auf ihre eigenen professionellen Fähigkeiten in dem Feld eingebildet hat, schon auch sehr gedemütigt.
Herr Gerlach, nochmal, was weiß man mittlerweile über die Drahtzieher? Also weder der Mossad noch Israel hat sich irgendwie in irgendeiner Form offiziell dazu geäußert. Erste Frage, warum macht man das nicht? Und zweitens, was weiß man mittlerweile über die möglichen Drahtzieher? Wer hat diese Geräte so präpariert? Sowas macht man nicht mal eben so. Ich habe heute gelesen, dass an die 150 Kilo Sprengstoff nötig gewesen sein sollen, um all diese Geräte auszustatten. Ich kann mir vorstellen, sowas macht man im Zweifel über Jahre, weil man in eine Lieferkette tief eingreifen muss. Wie ist das abgelaufen?
Ich bin kein Sprengstoffexperte, aber Sie haben natürlich völlig recht. Das ist eine hochkomplexe Operation. Erstmal zu dem Prozedere. Dass der israelische Geheimdienst oder die israelische Regierung sich dazu nicht äußert, das ist natürlich Standardprotokoll. Das tut man nie in solchen Fällen. Israel hat eine lange Geschichte, was die Tötung von palästinensischen und auch Hisbollah-Vertretern im Ausland betrifft. Gezielte Operationen, Kommandooperationen. Mhm. Solche Operationen werden niemals in Anspruch genommen. Aber es gibt natürlich auch etliche Politiker und Medienschaffende, die in der Öffentlichkeit dann gerne sagen, unsere Leute waren das, man ist natürlich auch stolz auf solche Aktionen. Aber das ist ein hochkomplexes Vorgehen und dazu sind nur wenige in der Lage. Und der Mossad, dieses israelische Institut für besondere Aufgaben und Informationen, wie es hier offiziell heißt, das dann mit dem
hebräischen
Begriff, ja, also es ist eine ganz rührende Beschreibung, mit dem Begriff Mossad beschrieben wird. Diese Organisation ist natürlich dazu in der Lage. Und die hat in der letzten Zeit ja auch sehr viel Kritik einstecken müssen. Und es ist ihr eben doch gelungen, zumindest das Vertrauen in die Kompetenzen und die technischen Fähigkeiten wiederherzustellen. Ich kann auch nur wiedergeben, was ich aus der Presse dazu gelesen habe, aber es gab ja eine Lieferung, die in Ungarn verarbeitet wurde, von wahrscheinlich einem Scheinunternehmen, wo man, wie Sie sagen, in die Lieferkette eingegriffen hat, kleine Mengen von Sprengstoff in die Geräte eingebaut hat und dann eben in mehreren Lieferungen die in den Libanon geschickt hat. Man wusste offensichtlich auch, dass es Bestellungen in größerer Menge gab und wer sollte solche Bestellungen vornehmen? Das müssen entweder Krankenhäuser sein oder militärische Organisationen. Nun gab es mehrere, also Generationen von Pagern, die da auch im Einsatz waren. Ich weiß von Leuten, wie solche Pager aussehen, wie die verwendet wurden. Da also untere Chargen, auch Leute, die mit Hisbollah jetzt nicht besonders, also nicht in die Kommandokette integriert waren. Da kamen dann irgendwelche Symbole an, zum Beispiel ein Flugzeug. Was heißt, es sind Flugzeuge in der Luft, Achtung, ein Kreis. Bedeutet, man trifft sich, man hat irgendein Meeting, eine Versammlung. Also es waren nicht nur die engsten Kommandokader der Hisbollah, die sowas bekommen haben, sondern auch andere. Aber.
Das heißt, die kriegen dieses Symbol, Leute schauen dann drauf.
Genau.
Ja. Und versuchen irgendwie zu verstehen, welche Nachricht da gerade ankommt.
Sekunden
später fliegt das ganze Ding in die
Wahrscheinlich Luft. Viele von Ihren Zuschauern wissen gar nicht mehr, wie so ein Pager überhaupt funktioniert, weil ich glaube, das benutzt man ja bei uns kaum noch. Erinnere mich, ich hatte einen Pager, als ich im Zivildienst hier in Hamburg im Krankenhaus war. Da bekam ich dann irgendwann eine Zahl auf meinem Display und dann wusste ich, auf welcher Station ich mich melden soll, weil es da irgendwas zu tun gibt. Und das sind letztendlich sehr primitive Systeme, die so primitiv sind, dass sie auch eben sehr, sehr wenig Kommunikationsleistung bringen. Aber genau, es gab zum Beispiel, man sendet ein Flugzeug Symbol, das hieß, Achtung, es sind feindliche Flugzeuge in der Luft. Man schickt einen Kreis, das bedeutet, wir versammeln uns jetzt. Also es sind ganz rudimentäre Informationen, die man rausgegeben hat für den allergrößten Notfall. Aber offensichtlich hat es ja viele getroffen, die tatsächlich auch unmittelbar in die militärischen Strukturen der Hisbollah involviert sind. Das war nicht irgendwer. Und jetzt ist natürlich am Anfang die Sache oder das aufgemacht, auf der einen Seite eine brillante technische Operation, auf der anderen Seite Terror. Es gibt ja Konventionen auch dazu, die besagen, dass man nicht Geräte, die aussehen wie harmlose Alltagsgeräte, mit Sprengfallen präparieren darf. Das ist, glaube ich, ich bin kein Völkerrechtler, aber so weit ich das sehe, kriegsvölkerrechtlich unstrittig, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Faszination für die technologischen Methoden und die Rechtfertigung auf der israelischen Seite. Sagt, wir haben ja eben nicht das Land mit Bomben übersät, sondern wir haben versucht, ganz gezielt die Leute zu treffen, die tatsächlich persönlich unmittelbar in die Strukturen der Hisbollah und damit auch in die Bedrohung involviert sind, die diese Organisation für uns darstellt. Und das ist ja auch die Rechtfertigung, die wir jetzt hier hören für diese Aktion. Also auch in Europa, auch in Deutschland haben ja viele sich darüber gefreut und haben gesagt, fantastisch, beeindruckend. Also Spiegel-Kulturredakteur sagte, was für eine tolle James-Bond-Aktion das war. Und man sieht, glaube ich, angesichts dieser Entwicklung nicht, wie das immer weiter sich steigert, das Ausmaß der Brutalität. Das Ausmaß der Rücksichtslosigkeit bei solchen Aktionen, die natürlich faszinierend sind irgendwie. Aber was ist der nächste Schritt?
Technisch faszinierend, aber in der Konsequenz.
Genau. Und das ist der nächste Schritt einer solchen Aktion. Welche Rechtfertigung findet man dann dafür, den Gegner auf diese Art und Weise zu treffen? Und das gilt letztendlich, glaube ich, also diese Faszination für die israelischen Operationen, die gibt es schon seit den 70er Jahren. In Deutschland wurden Bücher, Romane drüber geschrieben, Filme gemacht. Hat man gesagt, ja, Mensch, die sind, die trauen sich was. Ja, aber wie weit soll das gehen und wer hat noch die Kontrolle darüber? Ich glaube, auch in Israel neigt man dazu, sich an immer weitere Ausmaße von solchen Operationen zu gewöhnen. Und man vermisst, wie wir es eben gesehen haben, eben auch die politische Strategie. Das sagen auch israelische Sicherheitsexperten, israelische Journalisten. Es gibt ja auch die Frage, warum das jetzt passiert ist, ob man möglicherweise vor einer Entdeckung gestanden hat dieses Plans, ob jemand gewarnt wurde, ob die Hisbollah-Kämpfer aufgefordert wurden, die Dinger wegzuwerfen und man es deswegen jetzt gezündet hat. Oder weil man jetzt eben diesen Kampf, diesen Krieg auslösen wollte und die Hisbollah so schwächen wollte, damit man den nächsten Schritt jetzt gehen kann. Das ist bisher nur, kann nur spekuliert werden, was die Hintergründe sind.
Herr Gerlach macht das hier gerade auf und stellt sozusagen ein bisschen auch in Frage. Da sehen wir uns dieses Bild eines Mannes, der offenbar getroffen wurde. Das heißt, diese Berichte, wonach viele Menschen erblindet sind, dass man ihnen die Augen entfernen musste und so weiter, die sind tatsächlich zutreffend. Erste Frage und zweite Frage, würden Sie sagen, dass sozusagen die Erzählung, die ja gerade auch kursiert, und ist auch das Gefühl, das man versucht zu verbreiten, das ist alles ganz sozusagen militärisch präzise, ein quasi chirurgisch präziser, genauer Angriff und Eingriff, und da trifft es sozusagen im Zweifel, jetzt unter Anführungszeichen, schon die Richtigen. Aber wie viele Opfer trifft es an dem Punkt auch, die mit diesem Krieg, die mit Hisbollah wahrscheinlich gar nichts zu tun haben?
Also ja, es gab viele Augenverletzungen. Das hat man auch an dem Tag dann selber erlebt, wo dann eben Aufrufe kamen an eben Augenchirurgen. Das waren an dem Tag sehr, sehr gefragte Leute. Also diese Berichte stimmen ganz sicher zu, weil es ja natürlich auch ganz normal ist. Man wird eben angepiept und dann hält man sich dieses Ding vor die Augen und es explodiert dann eben vor dem Gesicht. Mhm. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Worten wie Präzisionsangriffen. Also wir haben das gesehen bei dem vorletzten Luftangriff in Beirut. Das war am Freitag, als Ibrahim Akil getötet wurde. Da war, glaube ich, von einem gezielten Schlag die Rede. Und ich war einen Tag später da an der Einschlagstelle. Da ist ein 9 Stockwerke großes Gebäude komplett zusammengebrochen. Daneben waren tiefe Krater. Und es gab Dutzende tote Zivilisten. Also das heißt, da sind natürlich, und da hat man natürlich in Kauf genommen, also wenn man in einem Wohnviertel, ist es heute wieder passiert, Führer der Hisbollah ausschaltet mit Luftangriffen, dann gibt es natürlich zivile Tote und dann trifft es natürlich nicht immer nur die Richtigen. Mhm.
Herr Vogt, die Frage, weil wir Sie heute hier haben, auch als Mann, der Israel sehr gut kennt, der Gründungsmitglied, glaube ich, des Freundeskreises Israel im Thüringer Landtag auch ist. Wie schauen Sie darauf? Ist das alles sozusagen noch durch einen Begriff wie Selbstverteidigung gedeckt? Oder ist es so, wie Ihr Parteikollege Wadepul sagt, schwer nachvollziehbar, was da gerade unter dem Begriff Selbstverteidigung alles passiert?
Ja, ich glaube, dass man durchaus die komplexe Lage auch Israels begreifen muss. Ist ja gerade von den beiden Experten dargelegt worden. Sie sind ja umzingelt in gewisser Weise von einer Konfliktsituation. Und man muss ja wissen, Hisbollah ist im Kern ja durch den Iran auch gesteuert und finanziert. Und wir kennen noch von vor wenigen Wochen die Meldung, dass der Iran ja überlegt, da auch militärisch vorzugehen. Also insofern ist die Konfliktsituation ja sehr hoch. Deswegen tue ich mich schwer, da jetzt von außen, bin für Thüringer Landespolitik zuständig, da ein außenpolitisches Urteil zu fällen. Ich glaube nur, dass unser Grundverständnis natürlich auch immer das Selbstbestimmungsrecht ist und das Existenzrecht des Staates Israel ist. Und natürlich man trotzdem auch warnend ins Feld führen muss, dass der Schutz von Zivilisten für alle gilt. Ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, der Spannungsbogen, der jetzt auch in der Diskussion offensichtlich geworden ist.
Herr Gerlach, was würden Sie sagen, was passiert da gerade auch politisch? Wie, ich spüre das hier auch seit Monaten, auch hier so in der Sendung, man hat den Eindruck, deutsche Außenpolitik insbesondere ist mittlerweile sehr isoliert. Die Spanier tun sich schwer mit dieser Art von Selbstverteidigung. Die Iren, die Engländer überlegen mittlerweile, ob sie ein Waffenembargo ziehen sollten. Mit Blick auf Waffenlieferungen nach Israel. Die Niederländer haben das schon vor einiger Zeit ins Kalkül gezogen und so weiter. Das heißt, ich war vor einiger Zeit in den USA. Ich kenne die Debatte dort. dort, die sehr, sehr hart geführt wird und die mittlerweile die Demokratische Partei richtig spaltet, weil man dieses Vorgehen sozusagen für nicht mehr gerechtfertigt hält und für nicht mehr verhältnismäßig. Das ist der Begriff, den man dazu am häufigsten hört. Das heißt, muss deutsche Politik sich da möglicherweise anders positionieren?
Das hat ja interessanterweise in den USA trotzdem keine Auswirkungen auf die Politik, obwohl sie diese Debatte haben. Das ist ja hochinteressant, dass die amerikanische Regierung, die Debatte ist groß. In Deutschland haben wir die Debatte gar nicht. Und auch das ist interessant. Es gibt einen kuriosen Konsens zwischen den Ampelparteien und der CDU, dass man in dieser Angelegenheit, dass man sich raushält. Also dass man, wenn überhaupt, die israelische Seite unterstützt, dass man ein bisschen schaut, dass humanitär was getan wird, dass man sich darauf beruft, dass Israel ja wenigstens den Deutschen noch zuhört, weil man hat ja so gute freundschaftliche Beziehungen. Und auf dieser Logik hat die Außenpolitik Deutschlands, was den Nahostkonflikt betrifft, in den letzten Monaten basiert. Die Außenministerin versucht hier und da was zu tun. Der Bundeskanzler will damit gar nichts zu tun haben. Er schweigt zu dieser Thematik, beziehungsweise in Pressekonferenzen tut er manchmal so, als hätte er die Frage nicht mal verstanden.
Ja, aber das geht doch nicht, Entschuldigung.
Und von der CDU kommt in der Hinsicht, ich hab eher den Eindruck, dass die CDU eine noch also entschlossenere Position, was das Thema Staatsräson hat, als die Ampelparteien alle zusammen. Und das ist eine interessante Konstellation. Das heißt also, man verspürt hier keinen politischen Druck. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man drei Dinge auseinanderhalten. Das eine, die Situation im Libanon ist, Sie haben gesagt, hochkomplex. Aber das Narrativ, was auch in Deutschland immer wieder betont wird oder wiederholt wird, Israel ist umzingelt von Feinden, die es vernichten wollen, das entspricht nicht den Tatsachen. Israel ist nicht umzingelt von Feinden, die es vernichten wollen, sondern von arabischen Staaten, die einen großen Teil mit Israel diplomatische Beziehungen haben, normalisiert haben, die auf die Bundesregierung, auf Europa zugehen und sagen, ihr müsst jetzt mit uns gemeinsam irgendwie eine Friedenslösung finden, ihr müsst uns unterstützen. Und aus Deutschland kommen bestenfalls Beteuerungen, dass man irgendwie gemäßigt sein soll, dass man
an einem sehr interessanten Punkt gerade.
Das heißt, es gibt eine Realität, und ich glaube, die große Gefahr, die es in Israel gerade gibt, und das sehen auch viele israelische Zeitungskommentatoren so, dass man anfängt, die eigene Propaganda tatsächlich zu glauben, nämlich die, man sei umzingelt von Feinden, die einen vernichten wollen. Es gibt diese Feinde, absolut.
Ich wollte gerade sagen.
Aber sie sind nicht, die ganze Region ist nicht mehr die, die sie vor 50 Jahren war. Und das ist, glaube ich, trotzdem betont man immer wieder, das sei so. Man beharrt auf dem Recht, dass für Israel andere Regeln gelten als für andere Staaten, weil man eben sich in dieser Ausnahmesituation befindet. Und da haben leider Deutschland und Europa nicht die Mittel zum Einsatz gebracht, die es braucht, um da schlichtend zu wirken, aber auch um auf die israelische Politik einzuwirken. Und ich glaube, Herr Vogt, Sie kennen sich mit Extremismus, mit Rechtspopulismus und mit der Logik, die auch rechtspopulistische Politiker betreiben, wenn sie sich immer versuchen, gegenseitig zu überholen in extremen Positionen, dann irgendwann tatsächlich anfangen, ihre eigene populistische Propaganda zu glauben. Damit kennen sie sich gut aus. Damit haben sie politisch gerade auf der anderen Seite ja zu tun. Und ich glaube, dass ab und zu muss man, auch wenn die Situation im Nahen Osten anders ist als bei uns, verstehen, dass auch diese Logiken in einer israelischen Demokratie wirken. Auch dort. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Außenminister, einen Verteidigungsminister Höcke, und Deutschland würde angegriffen. Und jetzt werden deutsche Soldaten aufgerufen, sie sollen bitte schön unter der Order dieser Regierung das Land verteidigen. Eine Regierung, der gegenüber Sie kein Vertrauen haben und von der Sie auch fürchten, dass sie möglicherweise ganz andere Interessen verfolgt als nur die Sicherheit des Landes. Das ist die Komplexität. Ich weiß, die Beispiele hinken immer, die Realität ist eine andere. Aber trotzdem glaube ich, man soll keine Scheu davor haben, keine Angst davor haben, da in die Diskussion einzusteigen und auch zu versuchen, Analogien zu finden. Denn das hilft uns auch, die Konfliktparteien und auch die Israelis besser zu verstehen in dem, was da gerade passiert.
Wobei, also ich finde, der Vergleich hinkt an dem Punkt, sagen muss, dem ging voraus dieser 7. Oktober, dem ging voraus der monatelange Beschuss an der Grenze Libanon, Israel. Das heißt, da hat etwas stattgefunden. Ich habe es vorhin auch erwähnt, vielleicht können wir die Bilder auch mal zuspielen. Seit vielen Wochen und Monaten geht das genau so. Das führt dazu, dass 60, 70, 80.000 Israelis sozusagen nicht mehr dort wohnen, wo sie vorher ihr Zuhause hatten. Und das sind die traurigen Bilder dazu. Also es ist sozusagen die andere Seite, um das mal klar zu machen. Frau Rennefant, Sie wollten gerade.
Ja, ich wollte
hat
gerade
Herr Gerlach dennoch einen
diese,
Punkt, wenn er,
ich
wenn er,
diesen
wenn er sagt.
Ich kurz unterbrechen und nochmal das ein bisschen auseinanderklammbüßern. Also das wurde, mir wurde jetzt wirklich ein bisschen unwohl, als jetzt hier irgendwie Thüringen mit dem Nahen Osten in einen Topf geworfen wurde.
Nein, das ist nicht in einen Topf geworfen. Ich habe gesagt, es gibt bestimmte Analogien, man will verstehen, wie die Konfliktparteien ticken.
Haben Sie nicht
ticken.
Auch den israelischen Verteidigungsminister mit Björn Höcke verglichen? Oder habe ich das falsch
als Beispiel,
verstanden?
Also stellen Sie sich die Situation vor, wie es wäre in Deutschland. Wir müssen immer versuchen zu verstehen, wie würden wir ticken, wie würden wir argumentieren,
ja, aber Moment
wenn
mal.
Wir solche Situationen hätten.
Ja, aber das ist ja wirklich eine ganz andere Geschichte. Also wir können ja jetzt nicht die Geschichte Israels so komplett rauslassen.
Das tue ich auch nicht.
So ein bisschen doch. Also wenn man jetzt irgendwie in den israelischen Verteidigungsminister mit Höcke gleichsetzt, also so ein Neonazi, das finde ich sehr, sehr schwierig, diese Vergleiche. Und mir ist jetzt hier auch ein bisschen zu kurz gekommen in der Diskussion, was Sie jetzt dankenswerterweise schon nochmal gesagt haben, dass es eben diesen 7. Oktober gab. Ne?
Natürlich. Ja.
Und dass es eben diese Pager, ne, die hier irgendwie als harmlose Technik beschrieben wurden, die trugen halt die Terroristen, damit sie nicht geortet werden können. Deshalb trugen die keine Handys. Ne? Also das ist ja schon irgendwie nicht so einfach. Und ich weiß jetzt auch nicht, was das strategische Ziel ist. Aber ich sehe schon, dass Israel sich seit dem 7. Oktober in einer speziellen Bedrohungslage befindet und da auch da jetzt irgendwie das spürt, sich verteidigen zu müssen. Und dass wir da als Deutsche eine besondere Verantwortung haben und da vielleicht keine Belehrung erteilen, das finde ich eigentlich irgendwie eine ganz
wenn Sie erlauben, worauf ich hinaus will. Deswegen habe ich diese Analogie gerade gezogen, weil Herr Vogt wurde ja angesprochen, er hat gesagt, ich kenne mich mit dem Thema eigentlich nicht aus, deswegen halte ich mich da zurück. In Demokratien gibt es Mechanismen, die dazu führen können, dass Staaten überreagieren, ein Verhalten an den Tag legen, das weder im Interesse ihrer Nachbarn noch ihrer eigenen Bevölkerung ist. Und das ist eine Entwicklung, die wir, glaube ich, in Israel ganz dramatisch verfolgen können. Es geht mir nicht darum, wenn ich Vergleiche ziehe, heißt das nicht, dass ich gleichsetze. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich versuche, eine Übersetzungsleistung zu machen, damit sich auch Menschen vorstellen können, wie sie sich selber fühlen würden in so einer Situation, als Israeli, als Deutsche, als Libanesen, als Palästinenser. Und wir gehen davon aus, ich glaube, wir haben falsche Annahmen, was den Umgang mit Israel betrifft, weil wir denken, das ist alles, was da jetzt passiert, ist eigentlich eine Ausnahmesituation, die allein der externen Bedrohung geschuldet ist. Insgesamt ist das eine Demokratie, die sich ans Völkerrecht hält, die auf bestimmten Prinzipien basiert und die letztendlich so handelt wie eine europäische westliche Demokratie auch. Das ist nicht so. Und ich glaube, Demokratien, die sich in solchen Situationen befinden, in solchen komplizierten inneren und äußeren Zusammenhängen, die handeln nicht notwendigerweise moralischer, überlegener als Nicht-Demokratien. Und das ist etwas, was wir im Nahen Osten, glaube ich, ganz dramatisch sehen gerade. Es gibt natürlich Solidarität und es gibt Mitgefühl. Aber das Mitgefühl ist nach meinem Dafürhalten in Deutschland ganz klar auf der israelischen Seite.
Ja, die Gründe können Sie nicht. Ehrlicherweise. Also ich meine, ich verstehe, Sie sind da, beschäftigen sich damit, leben, haben da auch gelebt und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen. Meine kursorischen, sage ich mal, Erfahrungen beziehen sich halt immer nur auf Kurzaufenthalte oder eben auch politische Gespräche, die ich dort geführt habe. Aber es muss doch wohl klar sein, dass Israel die Demokratie im Nahen Osten ist. Das stand gerade so ein bisschen in Frage. Dort finden demokratische Wahlen statt. Dort können Regierungen auch durch demokratische Entscheidungen gewechselt werden. Dass das kompliziert ist, auch mit vielen
müssen
Parteien.
Müssen Regierungen auch akzeptieren, dass wenn sie versuchen, an der Verfassung rumzuschrauben, dass dann das Hunderttausende auf die Straße gehen.
Genau,
und sagen, Freunde, das macht ihr bitte jetzt hier nicht.
So, und deswegen glaube ich halt, das nach vorne zu stellen, ist, glaube ich, wichtig. Das Zweite ist, dass das Bedrohungsszenario sich natürlich schon massiv verändert hat. Die Verletzlichkeit dieser Demokratie, die ist halt durch den 7. Oktober nochmal auf eine ganz andere Probe gestellt worden. Für mich ist es so gewesen, ich war in dem Herbst zuvor in Israel gewesen, mit meiner Familie. Wir sind mit einem Mietwagen halt von Tel Aviv an dem Gazastreifen vorbei Richtung Masada gefahren. Das ist ja quasi der Gründungsmythos auch des Staates Israel. So, und auf der Rückfahrt und dann wo wir zum Rückflug wollten, gab es halt diese Angriffe und die wurden nur deswegen abgewehrt, weil es halt den Iron Dome gegeben hat. So, und deswegen glaube ich halt, man muss das ganz klar auch als einen Impuls sehen, dass diese Stimmung auch, das kriege ich auch gespiegelt von Freunden aus Israel, dieser besonderen Verteidigungsfähigkeit und auch über politische Grenzen hinweg, dass sie sich alle im Besonderen bewusst sind, dass der Staat Israel angegriffen ist. Und deswegen diese Bedrohungsszenarien abzuwägen, ist, glaube ich, etwas, das muss man immer genau mit ins Kalkül ziehen. Und ich finde, das ist auch klar. Und wenn Sie jetzt anschauen, der deutsche Botschafter hier in, der israelische Botschafter in Deutschland, der ist Staatssekretär gewesen, der quasi diese Zwei-Staaten-Lösung propagiert hat. Die ist ja nicht von israelischer Seite zurückgezogen worden. So, und deswegen, wenn Sie sich diesen Konflikt anschauen, na.
Aber das ist ein anderes Thema.
Können wir gerne sagen, drüber reden, genau, aber das fällt aber deswegen will ich Ihnen nur sagen, ich glaube, die Komplexität und die Bedrohungslage dieser Demokratie, die auch in den letzten Wochen und Monaten massiv getestet worden ist, und Iran ist jetzt kein kleines Land. Ja, Hezbollah ist eine Organisation, ja, aber die ist voll finanziert. Das wissen Sie besser als ich. So, und deswegen glaube ich halt einfach, die Konfliktsituation haben Sie selber beschrieben, dass im Südlibanon im Kern es zu einer entmilitarisierten Zone hätte kommen sollen. Das ist nicht eingehalten worden. Und deswegen gibt es sogar durch die UN-Deklaration gedeckt die Möglichkeit, dort eben auch aktiv zu werden. Ich beschäftige mich mit Landespolitik, aber ich finde halt, Angela Merkel hat mal in der Knesset von der Staatsräson Deutschlands gesprochen, die wir im Besonderen auch im Hinblick auf Israel haben. Und das ist, finde ich, auch etwas, was wir nie vergessen sollten.
Können Sie die definieren?
Ja, für mich ist das schon das Selbstverteidigungsrecht des Staates Israel und die besondere Beziehung zur, sag ich mal, jüdischen Kultur, sowohl in Deutschland wie eben auch im Staat Israel, ist etwas, was für Deutschland eine Bedingung ist, die aus unserer historischen Verantwortung heraus erwächst. Und wissen Sie, ich komme aus Thüringen, ich lebe im Schatten von Buchenwald. Und genau aus diesem Grund ist meiner Meinung nach es auch wichtig, das nie zu vergessen. Das heißt aber nicht auch unreflektiert, nicht auch gegenüber Freunden durchaus auch mal kritisch zu sein.
So. Und darum dreht sich's doch im Kern. Ich würde gerne abschließend noch Herrn Erhard einmal fragen, wie nehmen Sie das wahr, die Debatte? Wenn man ein bisschen unterwegs ist, hat man häufig das Gefühl, es gibt tatsächlich zwei Diskussionen. Die Diskussion in Deutschland ist die politische Diskussion und die mögliche Kritik an der israelischen Regierung, nicht am Existenzrecht Israels zweifeln und so weiter. Und natürlich immer vor die Klammer gesetzt, dass es diesen 7. Oktober gibt und andere Dinge. Aber die Kritikfähigkeit sozusagen der israelischen Regierung, die findet in Deutschland in der öffentlichen breiten Debatte so nicht statt, wie sie in anderen Ländern stattfindet. Das ist mein Gefühl. Wie erleben Sie das? Und wenn Sie so ein Stichwort hören wie Verhältnismäßigkeit beispielsweise, welche Debatten erleben Sie da dort vor Ort? Was ist das Gefühl?
Also das Gefühl auf Deutschland bezogen ist großes Unverständnis. Ich glaube, der Schaden, der politische Schaden, der da entstanden ist, also die Entfremdung auch von der Region, was Deutschland angeht, die ist irrsinnig groß. Also die Leute haben wenig Verständnis dafür, was die Deutschen da kommunizieren, vor allem gerade am Anfang kommuniziert haben. Und ich bin immer wieder angesprochen worden, was ist da bei euch los? Warum äußert sich da keiner? Wir haben jetzt 16.000 Tote in Gaza, 20.000 Tote in Gaza. Wie kann es sein, dass die deutsche Bundesregierung da immer noch nicht stärker Kritik äußert? Und das trifft vor allem Gesellschaftsteile, an denen uns gelegen sein sollte. Das sind nämlich die Zivilgesellschaften, das sind nicht die Regime. Die Regime können weiter mit Regierungen Deals machen. Aber aus der Zivilgesellschaft schlägt einem da sehr, sehr großes Unverständnis entgegen. Und ich glaube, es wird relativ lange dauern, bis dieser Vertrauensverlust dann am Ende wieder behoben ist. Was dann die Verhältnismäßigkeit angeht, also das ist natürlich hier aus der Emotion heraus, also wenn dann eben auch Bomben im eigenen Land einschlagen, also da gibt es keine Debatte über Verhältnismäßigkeit. Da gibt es Wut, da gibt es Frust, da gibt es Rachegelüste. Aber da stellt sich jetzt keiner die Frage, ob dieses Wohnhaus, was da jetzt zusammengekracht ist, oder diese Familie, die dann mit in den Tod gerissen wurde, weil daneben ein Waffenlager der Hezbollah bombardiert wurde, ob das jetzt verhältnismäßig war oder nicht. In Libanon selber haben wir dann auch noch gesellschaftliche Spaltungen. Also wir haben schon auch große Antipathien, gerade unter den Christen gegenüber eben der Hezbollah, die sich dann eben zum Teil auch äußern in Antipathien gegenüber den Schiiten. Also da hat man dann sogar ein Stück weit Schadenfreude. Aber also diese Frage von, ob was verhältnismäßig ist, das ist so aufgeladen hier emotional. Ich glaube, diese Debatte findet in sehr kleinen Zirkeln statt, aber nicht in der Breite der Gesellschaft.
Also, Herr Erhardt, ich danke Ihnen sehr. Würde mich freuen, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit einmal hier im Studio ausführlicher austauschen können. Und danke Ihnen sehr, dass Sie heute so kurzfristig für uns eingesprungen sind. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Die Frage von Krieg und Frieden bewegt gerade wieder viele und ist ja auch ein Thema im thüringischen Wahlkampf gewesen. Ne? Wie haben Sie das wahrgenommen? Auch die Frage des Umgangs mit Gaza, die Frage Waffenlieferungen in die Ukraine, all diese Dinge sind plötzlich wieder richtig virulent.
Ja, die Menschen spüren, dass es um die existenziellen Fragen geht. Und im Thüringer Wahlkampf hat natürlich auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine Rolle gespielt. Wenn man jetzt mal auf die Nachwahlbefragungen blickt, dann war besonders das Thema soziale Sicherheit, die Frage auch der Migrationsthematik, aber eben auch die Frage von wirtschaftlicher Entwicklung und dann eben Krieg und Frieden eine große Rolle, die für die Wähler eine entscheidende war. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Viele Menschen sind in Sorge, wenn vor der Haustür Bomben fallen und Kriege passieren. Und deswegen interessieren sich natürlich auch dafür, dass man zu friedlichen Konfliktlösungen kommt.
Ja, und deswegen ist auch so interessant, ne, wenn Sie sagen, ich mache nur Landespolitik in Thüringen. Die Frage stand direkt vor Ihrer Haustür. Die stand in Ihrem Wahlkampf, war das ganz, ganz wichtig. Und jemand wie Sarah Wagenknecht hat das ja auch plakatiert. Ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Krieg oder Frieden? Als ob es darum in der Thüringer Landespolitik ginge. Aber sie hat es erfolgreich geschafft, den Eindruck zu vermitteln, dass es so ist.
Ja, da hat jede Partei ihre eigene Wahlkampfstrategie, aber am Ende geht es ja nicht nur um Wahlkampf führen, es geht ja danach auch um die Frage, dass man die Versprechen, die man vorher gibt, dahinterher auch einlösen muss. Und ganz simpel, Weltpolitik wird nicht im Thüringer Landtag entschieden.
Wie ist denn Ihr Fazit nach der dritten Ostwahl jetzt, wenn Sie da mal drauf schauen?
Na, ich tue mich immer schwer, das Ostwahl zu nennen, weil Thüringen
Ich sage es deswegen Ostwahl, weil es waren drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.
Da haben Sie recht, aber
genau,
die Länder sind durchaus unterschiedlich.
Nein, das ist schon klar.
Aber ich glaube, das Parteiensystem, was wir kannten, ist ziemlich durcheinander gebracht, wenn nicht sogar...
Gecrasht?
Gecrasht finde ich einen guten Begriff, muss ich sagen. Also insofern den nehme ich. Weil wenn Sie sich anschauen, in Brandenburg oder in Thüringen sind zwei von drei Ampelparteien nicht mehr im Landtag. So. Und das ist natürlich, das muss eigentlich eine Bundesregierung wachrütteln. Ich habe momentan nicht den Eindruck, dass das der Fall ist. Aber es zeigt natürlich, dass sich die eingeübten Muster nicht mehr so vorttragen. Und da hat, glaube ich, Thüringen und Sachsen schon auch gezeigt, sie sind ein Seismograf für das, was für ganz Deutschland kommen kann.
Aber das ist jetzt nicht nur die Ampel, ne? CDU, schlechtestes Ergebnis aller Zeiten in Brandenburg.
Ja, das.
Also Sie sind da nicht raus.
Ach, ich bin
nicht Sie persönlich.
Ja, aber ich bin ehrlicherweise nicht so jemand, der dem Finger auf andere zeigt. Man muss immer selbstkritisch.
Das haben Sie ja gerade gemacht. Sie haben gerade gesagt, die Ampel.
Ich habe erstmal einen Fakt festgehalten. Ich finde es nicht schlimm, wenn man Fakten festhält. Zwei von drei sind raus in Brandenburg und in Sachsen. So, und in Brandenburg gab es eine Polarisierung, die zwischen Herrn Woidke und zwischen der AfD stattgefunden hat. Aber gleichzeitig zeigt es eben auch, Herr Woidke hat ja ganz bewusst gesagt, er will den Bundeskanzler nicht in seinem Wahlkampf haben. Das ist ja auch ein Misstrauensvotum gegenüber dem eigenen Chef gewesen. Und ich glaube, das zeigt letztlich schon, dass es eher um die Person Woidke als weniger um die Partei
geht. Genau. Und jetzt helfe ich Ihnen noch mal kurz auf die Sprünge. Okay. Ihr eigener Ministerpräsident, Kretschmer in dem Fall, hat Wahlkampf für die SPD gemacht und nicht für den eigenen CDU-Mann in Brandenburg. Ich meine, ist das?
Hätte ich jetzt so nicht gemacht.
Warum passiert sowas? Was passiert denn da gerade?
Naja, ich glaube, also...
Michael Kretschmer, CDU, sagt, wenn ihr wählen geht, wählt bitte Dietmar Woidke, SPD.
Aber das
hat aber einen eigenen Kandidaten in Brandenburg.
Ja, der Michael Kretschmer und ich, wir waren ja zusammen bei einer Veranstaltung, um den Jan Redmann auch zu unterstützen, der wirklich auch eine exzellente Zukunftsidee hatte. Aber darum ging es in dieser Situation gar nicht mehr. Es ging nur noch um die Frage, schafft man irgendwie eine Form von, sag ich mal, Stabilität
sind
in
Sie
Brandenburg?
Sind Sie so verzweifelt, dass Sie das
ich bin nicht verzweifelt.
Also, als CDU meine ich jetzt.
Die hat er aber gut verborgen, die Zukunftsidee.
Ja, also ich will jetzt mal sagen, dass wir in Sachsen und in Thüringen schon auch in die Auseinandersetzung mit der AfD gegangen sind. Und wir sind die einzige Partei in der politischen Mitte geblieben, die tatsächlich in Sachsen und in Thüringen diese Stabilität herstellt. Deswegen, ich verstehe Ihre Frage, aber ich würde es jetzt mal bei aller Unterschiedlichkeit bei Sachsen und Thüringen schon sagen, dass wir als CDU dann noch der stabilisierende, sag mal, Faktor in der Mitte sind.
Ja, unbestritten ist das so. Aber nochmal, Frau Rennefanz, was passiert denn da gerade? Ist das wirklich das Ende des sozusagen des alten Parteiensystems, so wie wir es gekannt haben?
Ja, ich glaube, Ihre Zuschauer in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, müssen ganz stark sein. Ja, also wir haben ja jetzt bald 35 Jahre deutsche Einheit, ne? Was ist es jetzt? 35 Jahre?
Nee, nächstes
Jahr
erstmal
nur 34 Jahre. Genau, 34 Jahre. Und man merkt jetzt einfach, also dieses alte bundesrepublikanische System anno 1985, das ist jetzt endgültig vorbei, 35 Jahre nach dem Mauerfall. Und gerade im Osten formiert sich was neu. Und wir wissen ja, was im Osten passiert, zieht danach meist auch im Westen mit ein bisschen zeitlicher Verspätung.
Naja, rund um uns in ganz Europa ist es ja faktisch schon passiert.
Genau,
ne?
Genau. Und eigentlich so die alte Bundesrepublik, die westdeutschen Bundesländer sind noch so die Ausnahme, sind der Sonderfall sozusagen. Und drumherum merkt man eigentlich, wie sich so eine neue Parteienlandschaft auch ausbildet. Und ja, was daraus wird, ist ganz schwer zu sagen. Also das ist auf der einen Seite natürlich sehr dynamisch. Hm. Also wir haben es ja gesehen in Brandenburg jetzt, höchste Wahlbeteiligung seit 1990, das ist schon toll. Also man sieht, wie die Leute begeistert sind.
Ja, Thüringen ja auch, ne? Also Herr Vogt, genau. Und seine, also genau. Alle, ne? Ja. Haben es wirklich geschafft, sozusagen genau. Wähler zu mobilisieren.
Genau. Und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man dann einen Tag später immer sagt, die Demokratie ist in Gefahr und die Demokratie ist am Ende, nee, hier passiert nur was Neues, was wir halt nicht hatten. Es macht Angst, das ist auch nicht einfach. Also Herr Vogt wird es ja gerade noch genauer erklären, was daran nicht einfach ist. Aber da bewegt sich was, weil wir eben auch, glaube ich, ein Repräsentationsproblem hatten. Also Menschen.
Zwei Dinge, Herr Gerlas, Sie dürfen sofort. Ja, ich habe das Gefühl, Sie haben dazu was im Kopf.
Im Gegenteil, ich höre aufmerksam zu.
Okay, ja. Zwei Dinge, die ich gerne noch mal rauspicken würde. Das eine ist, AfD sehr, sehr erfolgreich bei jungen Leuten. Ich habe einen Jugendforscher dazu gehört, der sagte, naja, klar, einer der Gründe dafür ist natürlich, die erleben viel unmittelbarer, beispielsweise im Schulbus, auf dem Schulhof, an vielen Stellen, was sozusagen die Folgen von möglicherweise einer Einwanderung ist, in einem Ausmaß, das Strukturen überfordert, um es einfach mal so ganz neutral zu formulieren. Würden Sie dem zustimmen? Ist das der Grund dafür?
Ich glaube, da gibt es jetzt nicht den einen Grund. Das kann schon sein. Gerade wenn man sich irgendwie nach 20 Uhr in der Nacht bewegt und so und vielleicht auch mal irgendwie vielleicht auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht hat. Aber ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, den jetzt viele gemacht haben und alle Probleme jetzt nur auf die Migration fokussieren. Also schauen wir uns mal an, was in den letzten 4 Jahren in Deutschland gelaufen ist im Zuge der Corona-Pandemie. Haben junge Leute überhaupt keine Rolle gespielt. Also die waren diejenigen, die wirklich sehr zurückstecken mussten. Mhm. Gerade Jugendliche sind da sehr beschnitten worden. Schulen waren zu, Jugendclubs waren zu, Begegnungen nicht erlaubt. Und dann wirft man ihnen jetzt heute noch vor, dass sie nur auf TikTok rumhängen, während man sie eigentlich in der Zeit, ja, das war ja das Einzige, womit sie irgendwie Kontakte halten konnten. Ne? Und wenn sie dann mal gefeiert haben.
Wo sie auch die AfD getroffen haben, ne?
Ja, weil das ja immer jetzt heißt, man muss nur auf TikTok gehen. Und der AfD quasi das nachmachen, das greift irgendwie auch ein bisschen zu kurz. Ne? Also ich würde aber auch sagen...
Nee, das so, mal, so schlicht meine ich es nicht, aber offenbar...
Das hört man aber ja oft. Wir müssen stärker bei TikTok präsent sein, die jungen Leute anzusprechen.
Nee, darum geht es nicht. Richtig. Offenbar verfängt dort eine Botschaft. Offenbar trifft das auf einen fruchtbaren Boden. Und offenbar hat man auch genau erkannt, wie die Mechanismen dieses Mediums sind. Exakt.
Und man spricht die Sprache der Leute. Man ist nah dran. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das jetzt in Stein gemeißelt ist. Wenn sich Frau Weile und Herr Kupala dann dahinstellen, ja, wir sind die Zukunft. Das kann alles ganz anders sein in ein paar Jahren. Gerade junge Leute sind doch auch, glaube ich, auf der Suche und pragmatisch und suchen vielleicht auch irgendwie was anderes, wollen, glaube ich, vor allen Dingen ernst genommen sein. Und das fehlt eben vor allen Dingen bei so Parteien, CDU und SPD, wo man das Gefühl hat, die fokussieren sehr stark auf die älteren Zielgruppen und die Jungen fallen oft hinten runter.
Naja, Also ich teile viele Ihrer Analysen, weil ich halt auch glaube, dass in der Tat erstens veränderbar ist. Also wenn ich mir anschaue, ich kenne noch Bundestagswahlen, da hat die CDU bei jungen Wählern quasi ganz weit vorne gelegen. Dann war es bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen, jetzt ist es die AfD. Also insofern glaube ich, dass man das mit einer gewissen Offenheit angehen muss, aber man darf es nicht unterschätzen. So, und der zweite Punkt ist, und ich glaube, da sind im Brennglas eigentlich die Probleme zu suchen, junge Wähler sind halt viel, viel affiner, die haben ja jetzt keine Bindung über lange Jahre angehäuft, sondern die gehen halt jetzt von dem Impuls aus.
Die sind volatiler.
So, und wenn man sich das aber jetzt anschaut,
Brandenburg haben auch erstmal 16-Jährige, ne, wählen dürfen.
Ja, das ist schon
dazu sagen.
Aber ich glaube, im Kern geht es um die Frage einer Zukunftserwartung. Und diese Angststarre, da hat das ja Bundespräsident Gauck genannt, die durchdringt viele Altersgruppen. Ja. Und ich glaube, junge Leute erleben zwei Sachen. Das eine, dieses Sicherheitsempfinden im Schulbus, in der Frage dann auch, wenn du U-Bahn unterwegs bist, auf dem Schulhof. Das erzählen die weiter. Dann kriegen die das verstärkt in TikTok. Das ist, glaube ich, eher so eine Verstärkerfunktion. Und hinzu kommt, was ist eigentlich meine Zukunftserwartung? Worauf steuere ich hin? Und was erwarte ich vom Leben? Und diese Impulse kriegt sie aus der Politik nicht mehr geliefert. Da würde ich Ihre Kritik sogar teilen. Ich glaube, Politik muss mutiger sein, auch ein Zukunftsbild zu entwerfen. Wir sind momentan so im Problemland, was immer nur beschreibt, was alles nicht geht, statt mal zu formulieren, wo wollen wir eigentlich hin? Und junge Leute sind viel, viel affiner, sich in so eine Vision, in eine Idee auch zu verlieben. Und ich glaube, das müssen etablierte Parteien ernst nehmen.
Die Frage ist, Sie haben erfolgt ungefähr 8% weniger als die AfD, ne? Das ist im Kopf so ungefähr.
Ja.
Und Sie wollen jetzt Ministerpräsident werden in Thüringen. Wie soll das gehen? 88 Sitze, absolute Mehrheit bei 45 Sitzen. Wenn Sie sich zusammentun mit dem BSW, mit der SPD, sind Sie bei genau 44 Sitzen. Patt. Sie brauchen noch eine Stimme mehr, richtig?
Also ich brauche erstmal die innere Gewissheit, dass keiner gegen mich eine Mehrheit bilden kann. Das ist für Thüringen schon mal ein Fortschritt. Ist trotzdem keine schöne Situation. Aber Sie wissen ja, dass wir die letzten 5 Jahre eine Minderheitsregierung hatten. Bodo Ramelow hat mit 42 Stimmen bei 90 Abgeordneten regiert und hat das über 5 Jahre hinbekommen. Deswegen glaube ich, wichtig ist festzuhalten, es kann gegen diese Koalition oder Konstellation, je nachdem, was es wird, natürlich nicht regiert werden, keine Mehrheitsbeschlüsse zustande kommen. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig. Das kann eine stabile Regierung werden und ein funktionsfähiges Parlament. Und das strebe ich gerade an.
Mit wem reden Sie dann? Was ist Ihre Vorstellung?
Naja, was ich erlebt habe so in den letzten 3 Wochen war ja, dass viele aufgeregt rumgelaufen sind. Wie kann das und wie soll das? Ich habe ja gerade geschildert. Also für mich ist es so, viele beschreiben immer schön, und das ist so ein Grundproblem in Deutschland, was alles nicht geht. Ich bin jetzt in der Verantwortung und die sehe ich auch und bin losgegangen auf die SPD und auf BSW und habe versucht, erstmal vertrauensvolle Gespräche zu führen. Erstmal auszuloten, ob man ein selbes Grundverständnis davon hat, in welcher politischen Lage man ist, um einen Weg zu finden, wie man am Ende auch eine stabile Regierung für Thüringen hat. Und das Interessante ist, wenn man viel draußen ist, die Bürger sprechen einen an auf der Straße. Die wünschen sich, dass jetzt was passiert, ein funktionsfähiges Parlament, eine stabile Regierung. Die wünschen sich auch, dass man was zustande kriegt. Und die nehmen wirklich teil. Ich war jetzt am Wochenende, ich bin mit der Familieneinkäufer bei Edeka und da sprach mich eine Frau an, Herr Vogt, darf ich Sie mal kurz, wie steht's denn? Wann kann man was erwarten? Also die haben wirklich so ein, da gibt's ein Interesse, die hohe Wahlbeteiligung ist auch ein Ausdruck dafür.
Was sagt denn diese Frau, mit wem sollen Sie denn?
Die hat gesagt, kriegen Sie bitte was hin, damit Thüringen vernünftig regiert wird und nicht mit Herrn Björn Höcke.
Okay.
Ganz simpel, ganz gerade. Und ich finde auch, wenn Politik vor der Wahl etwas sagt, und meine Aussage war klipp und klar, keine Koalition und auch keine Zusammenarbeit mit der AfD, dann muss das hinterher auch gelten. Also mein Wahlkampfspruch war nicht links, nicht rechts, sondern nach vorn. Und das ist auch mein Credo für die Gespräche.
Ich meine, Sie müssen jetzt mit dem BSW. Mit der AfD gibt es den Unvereinbarkeitsbeschluss, mit der Linkspartei genauso. Mit dem BSW gibt es den nicht. Aber es gibt ganz viel Bauchschmerzen, ganz viel Bauchkrummeln. Auch in Ihrer eigenen Partei.
Ja, gibt es bei Leuten, das verstehe ich.
Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen. Und
können Sie mal erklären, wie das eigentlich geht? Also, dass man, also einer der Gründe für diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, Frau Rennefanz, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, den es in der CDU gibt, der hat ja ganz viel mit Sarah Wagenknecht zu tun. Wirklich auch mit dieser Person. Als sozusagen Ikone der Linkspartei. Die benennt sich jetzt um und ist dann plötzlich koalitionsfähig für die CDU? Erklären Sie das mal.
Nein, ich finde, man muss konkret an den Sachen.
Ja, das ist ganz konkret. Das ist gerade ganz konkret.
Das sich anschauen. Jetzt schaue ich mir die Fraktion von BSW in Thüringen an.
Ja.
Da gibt es zwei ehemalige Mitglieder von den Grünen, ehemalige Mitglieder von der SPD, zwei ehemalige Mitglieder der CDU und vier oder fünf ehemalige Mitglieder der Linkspartei. Genau. Das ist deren Fraktion.
Gibt es über allem drüber, gibt es vor allen Dingen Sarah Wagenknecht.
Nein, ich rede mit Katja Wolf und ich rede mit den Leuten vor Ort. Weil das, worum es uns doch gehen muss. Und
okay, das ist der Trick, ja? Also Sie tun jetzt so, als käme Sarah Wagenknecht in diesem Bündnis Sarah Wagenknecht quasi gar nicht vor. Ja, aber schauen Sie mal dieses Plakat dahin, das ist doch interessant. Ja. Also Katja Wolf sehe ich da nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Ja, Sie haben das wahrscheinlich auch so ausgewählt, oder? Damit das so funktioniert.
Nein, Frau Rennefels, korrigieren Sie mich bitte. Also diese Partei ist
Ich würde auch gerne von Herrn Fuchs wissen, wie es denn jetzt ist. Also ob denn Sarah Wagenknecht dann auf Speed-Dial bei ihm auf dem Telefon ist oder ständig anruft, ob die in den Sondierungsgesprächen jetzt eine Rolle gespielt hat. Einmal haben Sie sich ja in Berlin getroffen, ne?
Ja, habe ich gemacht, weil...
Sie haben sich in Berlin mit Sarah Wagenknecht getroffen.
Ich hatte hier zwei Termine und dann habe ich ausgemacht und habe gesagt, ob wir uns nicht beim Italiener treffen können.
Irre. Darf ich noch mal fragen, stimmt es, dass Michael Kretschmer auch zufällig Termine in Berlin hatte und sich auch zufällig mit Sarah Wagenknecht getroffen hat?
Da müssen Sie Michael Kretschmer fragen, aber ich weiß, dass er sich mit ihr getroffen
hat. Sie wissen das doch im Zweifel.
Im Zweifelsfall weiß ich das sogar.
War auch zufällig Berlin? Ich frage nur deswegen, weil also die kommt nicht zu Ihnen, sondern Sie müssen zu ihr.
Nee, ich finde... Nein, ich glaube...
Ja oder nein?
Nein, wirklich.
Sie einen Termin in Erfurt angeboten?
Ich habe sie um einen Termin gebeten, weil ich... In Berlin, ja. Weil ich in Berlin war. Und bevor ich jetzt darauf warte, dass wir einen Termin in Thüringen zustande kriegen, damit quasi Stilnoten gut vergeben werden können, habe ich mich dafür entschieden, weil meine Heimat wichtig ist.
Aber ich dachte, es geht um Frau Wolf, dachte ich jetzt. Haben Sie doch gerade gesagt.
Ja, natürlich. Aber
warum treffen Sie sich dann in Berlin mit Sarah Wagenknecht? Das ist doch gar nicht nötig.
Weil ich meine Gesprächspartner ernst nehme. Und wenn mir die signalisieren, es wäre auch gut, dieses Gespräch zu führen, dann mache ich das.
Also das heißt, Frau Wolf trifft sich dann auch mit Friedrich Merz in Berlin zum Mittagessen? Oder wie sehe ich das?
Ist gar nicht nötig, weil wir das in den Ländern entscheiden. So. Und wenn es trotzdem den Gesprächswunsch gibt, warum soll ich den ausschlagen?
Weil Sie sind ja ein konzilianter Mann.
Das hat damit gar nichts zu tun. Ich finde nur, dass wir eine gewisse Form von Differenziertheit uns in der Politik trotzdem noch bewahren sollten. Und wenn ich gewählt bin in meinem Heimatland, das ist eine schwierige politische Lage. Das ist auch jetzt keine Liebesheirat, die man da nachsucht. Also, aber wenn man schon weiß, dass es eine Erwartungshaltung gibt, dass man was auf die Reihe kriegen will, wenn die halbe Republik darüber diskutiert, was alles nicht geht, dann haben wir uns jetzt mal zwei Wochen hingesetzt und haben gesagt, komm, lass mal reden, was sind eigentlich so Eckpunkte. Mhm. Und wenn dann ein Bestandteil davon ist, zu sagen, es wäre auch mal gut, sich mit Sarah Wagenknecht zu treffen, dann mache ich das. Weil für mich geht es darum, da haben wir über Thüringer Themen geredet, Migration, wir haben darüber geredet, wie der Unterrichtsausfall in Thüringen gestoppt werden kann, wie weniger Bürokratie in der Wirtschaft ist und natürlich auch über Außenpolitik, ist doch klar. Weil das halt
Was hat Sarah Wagenknecht mit Thüringen zu tun? War die dort Spitzenkandidatin? Frage ich jetzt nochmal.
Nein, die war es nicht. Und deswegen ist meine Ansprechpartnerin auch Katja Wolf. Aber wenn es mal ein Gefühl dafür gibt...
Kennt Sarah Wagenknecht das Migrationsthema in Thüringen? Kennt die das Wohnungsproblem, das Bildungsthema, das ganze Thema in Thüringen?
Ich fand das ein sehr aufgeräumtes Gespräch, wo sie auch da sehr sachkundig war. Ja.
Ich will jetzt nicht ironisch sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, das sind schon nahöstliche Politikverhältnisse, mit denen wir es hier zu tun haben. Man geht quasi, im Nahen Osten gibt es ja auch nicht nur Israel, sondern auch andere Demokratien. Da gibt es Parteiführer. Die sind die spirituellen Parteiführer, die stehen mit ihrem Gesicht und mit ihrem Namen darüber und darunter haben sich dann irgendwie andere entlang von Clan-Strukturen und so weiter organisiert. Und da redet man natürlich auch erstmal mit dem Scheich und holt sich den Segen von dem ab. Aber ich will jetzt gar nicht irgendwelche, Franz würde ja sagen, ich übertrage irgendwelche Dinge auf den deutschen Kontext, die gar nicht dazugehören. Und es ist auch wirklich nicht meine Expertise, Innenpolitik und schon gar nicht Thüringen. Aber
Thüringen mit Clan-Strukturen verglichen, das haben wir schon alle
Ich finde das hochinteressant, weil wir, ich glaube, wir haben tatsächlich, wenn ich das so höre, es mit politischen Verhältnissen zu tun. Das zahlt auf das ein, was Sie eben gesagt haben, die mit Deutschland bisher nicht viel zu tun hatten, die aber in anderen Ländern, in Südeuropa und insbesondere im Nahen Osten, im Libanon, im Irak, was auch eine parlamentarische Demokratie ist, total normal sind. Man hat auf der einen Seite die Fraktionen und man hat die Rhetorik und dann hat man die Personen, mit denen man arbeiten muss. Und mein Verdacht ist, dass sie so vorgehen werden. Und das höre ich jetzt auch gerade daraus, dass sie sich nicht anschauen, okay, was sagt die Fraktion, sondern wen aus dem Lager kann ich von was überzeugen und eventuell auf meine Seite ziehen, mit wem komme ich menschlich klar. Und das kann ich natürlich auch nicht konfrontativ tun, Und insofern, ja, ich meine, vielleicht machen Sie mal so eine kleine Bildungsreise nach Israel, Libanon, ins irakische Parlament und schauen, wie die das machen.
Ich meine, das kann man alles mit einem gewissen ironischen Augenzwinkern aus Ihrer Sicht zu so machen.
Das meine ich gar nicht ironisch.
Ich lebe in meinem Heimatland genau wie 2,1 Millionen andere Menschen. Die haben jetzt eine Wahl getroffen, da sind 74% wählen gegangen. Mhm. Und die haben jetzt die Erwartung an Politik, dass sie was auf die Reihe kriegt. Und da kann man jetzt nicht eine Teestunde im Beirut vergleichen mit der Frage, dass ich in Erfurt mit den Leuten, die da jetzt ins Parlament gewählt worden sind und die ich in den Gesprächen tatsächlich auch schätzen gelernt habe, dass sie genau dieselbe Ernsthaftigkeit an den Tag legt, was gebacken zu kriegen. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Und wenn es trotzdem, glaube ich, auch ratsam und hilfreich ist, einen Weg zu gehen, damit man das stabiler hinbekommt, damit die Gesprächssituation, die für Thüringen nötig ist, dann auch den nötigen Rahmen hat, dann mache ich das. Da bin ich mir auch nicht zu fein dafür. Weil mir geht's nicht um die Stilnote, die mir danach erteilt wird. Mir geht's darum, dass ich danach ein funktionsfähiges Parlament und vor allen Dingen auch eine stabile Regierung hinkriege. Herr Vogt, das muss der Maßstab sein.
Das ehrt Sie ja auch. Ich würde trotzdem gerne Frau Rennefanz fragen. Das ist schon schräg. Also ich verstehe die Provokation von Herrn Gerlach. Die Provokation am Anfang. Also man hat da plötzlich sozusagen Gepflogenheiten und Regeln in dem ganzen politischen Spiel, die bis dato so nicht wirklich üblich waren. Sie haben da jemanden plakatiert, der dort in dem Bundesland ja gar nicht kandidiert als Spitzenkandidatin. Und die Tatsache, dass zwei gestandene Politiker, in einem Fall auch ein sehr langjähriger Ministerpräsident wie Kretschmer, der musste nach Berlin pilgern, um mit der neuen Parteigründerin mal Mittagessen zu gehen.
Ja, aber ich finde wirklich, wir müssen ein bisschen aufpassen hier mit der Exotisierung. Also das mag ja alles witzig sein, irgendwie so ein ostdeutsches Bundesland mit einer Diktatur im Kriegsland irgendwie zu vergleichen. Aber das ist eben irgendwie eher irritierend und wirklich nicht hilfreich. Also die haben hier da haben die Leute gewählt. Es ist ein demokratischer Prozess. Das hat nichts mit Teestuben zu tun. Und wir haben eben eine besondere Situation. Da gibt es eine neue Partei, die gibt es erst seit 9 Monaten, ganz neue Geflogenheiten. Ich glaube, also wenn das jetzt erstmal nur so ein Treffen wäre, finde ich das gar nicht so besonders ungewöhnlich, dass sich die Leute irgendwie mal kennenlernen wollen. Ein Problem wäre es doch, wenn Sarah Wagenknecht der Frau Wolf ständig mit reinreden würde. Das glaube ich aber auch, so wie ich die Frau Wolf kenne, das würde sie nicht mit sich machen
lassen. Mir geht es um was anderes, Frau Rennefanz. Mir geht es tatsächlich sozusagen um die, also da sind Hürden aufgebaut worden im Vorfeld, das meine ich. Deswegen habe ich auch vorhin über die Unvereinbarkeitsbeschlüsse gesprochen. Und da geht es ganz am Ende um Glaubwürdigkeit von Politik.
Meinen Sie, oder
es geht um die Frage, auf gar keinen Fall mit der Linkspartei. Und die Tatsache, dass man auf gar keinen Fall mit der Linkspartei als CDU in einem Boot sitzen wollte, hatte ganz
aber
viel...
Aber das ist ja ein anderes Problem, ja.
Nee, ich weiß, aber darauf will ich hinaus. Mhm. Hatte ganz viel mit Sarah Wagenknecht zu tun. Mhm. Plötzlich ist sozusagen diese Bezeichnung weg, plötzlich ist es nicht mehr die...
Aber
die,
war das so 2018 so ein Anti-Wagenknecht-Beschluss? Nee, das ging generell gegen die Linkspartei.
Aber Sarah Wagenknecht war die Linkspartei in gewisser Weise.
Nein, die war immer eine... Also naja. War doch quasi immer eine besondere Rolle.
Sie war die beliebteste Politikerin.
Bei jeder Gelegenheit wurde darauf hingewiesen, kommunistische Plattform und so weiter. Also wirklich bei jeder Gelegenheit.
Ja, aber es ging noch um SED-Mitglied und so weiter. Die SED, ja, Sarah Wagenknecht ist 1989 kurz vor dem Ende der SED eingetreten. Also ich glaube, es ging schon eher bei der CDU um diesen Antikommunismus, der ja Ost- und West-CDU sehr stark eint. Manche sagen, das ist das Einzige, was sie noch eint. Und was ich schon auch verwunderlich fand, vielleicht kann uns das Herr Vogt noch mal erklären, dass das war ja alles klar, dass es so darauf hinauslief, auf diese schwierige strategische Problematik. Warum hat man diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nicht zumindest auf der einen Seite gegenüber der Linken ein bisschen lockern können? Also warum gab es da keine Diskussion in Ihrer Partei?
Also ich glaube nicht, dass das... es wird ja immer so über diese, der Unvereinbarkeitsbeschluss wird als Monstranz vor sich hergetragen. Im selben Atemzug wird man permanent an vermeintliche Brandmauern erinnert, die beide nicht hilfreich sind. Diese Debatte ist meiner Meinung nach der falsche Angang. Man hat ein Werteverständnis, man hat einen Kompass. Und man
Entschuldigung,
hat,
Herr Vogt, von wem kommt das? Das kommt ja nicht wir uns ausgedacht, das kommt aus Ihrer Partei.
Naja, also die Brandmauer-Diskussion, würde ich sagen, ist jetzt keine, die Union selber führt, sondern die wird ja häufig auf die Union geworfen.
Friedrich Merz, Entschuldigung.
Sollte nicht sogar jeder rausfliegen aus der AfD, aus der CDU, pardon.
Der nur darüber nachdenkt. Ja.
Aber das ist, glaube ich, ein Zitat, was jetzt irgendwie 5 oder 6 Jahre alt ist, keine Ahnung. Ich will nur Ihre Frage beantworten.
Nein, aber Entschuldigung, Sie können Sie doch nicht jetzt so abmoderieren.
Nee, also, ich wollte gerne Ihre Frage beantworten, aber ich kann auch die andere.
Nein, dürfen Sie, aber trotzdem, die Brandmauer, das ist keine journalistische Erfindung. Sondern gibt es klare Unvereinbarkeitsbeschlüsse.
Ja, ich halte
AfD, mit der Linkspartei.
Die halte ich auch für richtig.
Und es gibt Leute jetzt in ihrer eigenen Partei, die sagen, auch BSW genauso. Weil BSW gegen alles steht, bei Polenz zum Beispiel, gegen alles steht, was DNA der CDU ist.
Verzeihung, mein Bewertungsmaßstab ist erstens das Programm von BSW Thüringen, von SPD Thüringen und von CDU Thüringen.
Okay.
Den lege ich nebeneinander und dann schaue ich mir genau an, in Migrationspolitik, in Bildungsfragen, in Wirtschaftsfragen, da gibt es deutlich mehr Schnittmengen, als es in 5 Jahren mit der Linkspartei gegeben hat. Und deswegen, ich brauche da auch von Herrn Polenz, der da kommod im Münsterland sitzt, keine Nachhilfestunde. Okay. Mein Großvater ist zwangsausgesiedelt worden von Kommunisten. Der hat innerhalb von 6 Stunden alles verloren. Ich weiß ziemlich präzise, was diese Ideologie mit sich bringt.
Aber ich merke,
deswegen bei aller Freude über den inhaltlichen Disput. Ich glaube, Politik muss wieder ein Stück unaufgeregter werden und sich einfach mal anschauen, was sind die inhaltlich möglichen Schnittmengen, die man für ein Bundesland zum politischen Bewertungsmaßstab machen kann.
Dann nehme ich Sie jetzt einmal beim Wort. Sie sagen, Sie legen die Wahlprogramme nebeneinander. Mhm. Im Wahlprogramm des Bündnisses Sarah Wagenknecht Thüringen steht, ich zitiere wörtlich, jede Stimme für die CDU bei der Landtagswahl in Thüringen ist auch Rückenwind für Friedrich Merz, der uns durch die Lieferung von Taurus noch tiefer in den Ukraine-Krieg ziehen möchte. Wer CDU wählt, wählt auch Politiker wie Roderich Kiesewetter, der den Krieg nach Russland tragen und die Ukraine befähigen möchte, staatliche Einrichtungen in Moskau mit deutschen Waffen in Schutt und Asche zu legen. Dieser Wahnsinn darf nicht unterstützt, er muss gestoppt werden. Zitat Ende.
Ist deren Parteimeinung ist
steht im Wahlprogramm.
Ja, ist aber nicht meine. Und ich finde, Parteien sind unterschiedlich. Aber das wird garantiert nicht in einer möglichen Kooperationsvereinbarung oder was auch immer in Thüringen stehen.
Vermögensteuer? Die wollen eine Vermögensteuer.
Ist in Thüringen nicht zu entscheiden.
Wir regen eine Bundesratsinitiative, so schlau sind die dann schon, Thüringens für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer für Multimillionäre und Milliardäre an. Wollen Sie oder wollen Sie nicht?
Wir haben jetzt gestern beschlossen, dass wir einen Schritt weitergehen und Inhalte sondieren. Und da wird das ein Thema sein. Aber ich kann Ihnen sagen, halte ich jetzt nicht für den klügsten aller Wege.
Also keine Vermögensteuer mehr?
Halte ich nicht für sinnvoll.
Okay. Schuldenbremse? Die wollen die Schuldenbremse schleifen, Sie auch?
Ja, Schuldenbremse ist auch wieder ein Bundesthema. In Thüringen gibt es eine Landeshaushaltsordnung und die funktioniert ganz gut.
Letzter Punkt. Wir wenden uns gegen eine schleichende Militarisierung unserer Schulen. Für die Bundeswehr stehen geeignete Informationszentren zur Verfügung. An Thüringer Schulen brauchen und wollen wir keine Nachwuchsanwerbung durch die Bundeswehr. Ein neuer Wehr- oder Zivilverteidigungsunterricht gehört nicht an die Schulen. Mit Ihnen zu machen oder nicht?
Ich weiß nicht, was ein Zivilverteidigungsunterricht ist. Also ist das das, was wir früher hatten, GST, zu DDR-Zeiten? Ich glaube es nicht. Also das fordert ja gar niemand.
Steht da so drin?
Fordert ja niemand. Also insofern. Ja,
doch.
Es fordert niemand diesen Zivilunterricht. Ich will nur sagen.
Nein, aber sozusagen die Idee, Bundeswehr wieder an Schulen zu bringen.
Nein, ich glaube, was wir brauchen, ist ein Respekt vor den Leuten, die Deutschland dienen. Sei es in der Bundeswehr, sei es bei Feuerwehr, sei es bei Polizei, sei es im Rettungsbereich. Und da ist für mich vollkommen klar, dass wir denjenigen, die für Deutschland dienen und auch für Thüringen, dass wir auch da sachgerecht drüber informieren. Das ist für mich wichtig.
Okay, also 4 Punkte und an keinem Übereinstimmung, Frau Rennefant.
So, und wie viele Punkte waren dafür jetzt in Thüringen tatsächlich zu entscheiden? Ich sage Ihnen mal, Unterrichtsausfall, Lesen, Schreiben, Rechnen, Garantie, das haben wir hier beide schon mal diskutiert. Steht im Wahlprogramm von BSW.
Das sind Ihre neuen Koalitionspartner, Sie gerade umwerben. Die wollen das.
Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist deren parteipolitische Meinung. Aber ich versuche doch jetzt eher das Verbindende zu finden, nicht das Trennende. Sie haben jetzt das Trennende rausgesucht, damit man die Unterschiede deutlich machen kann. Das ist gut so. Das findet im Wahlkampf statt.
Genau.
Aber jetzt ist der Wahlkampf beendet. Jetzt sind wir in einer Situation, wo Menschen abgestimmt haben und die erwarten jetzt, dass wir aus dieser komplizierten politischen Lage, ich will das doch gar nicht kleinreden, irgendwie was Sinnvolles machen. Ja, und ich kann mich jetzt nicht an die Seitenlinie stellen und sagen, im Reagenzglas funktioniert Politik so. Sondern ich muss jetzt ganz konkret für mein Heimatland, für Thüringen sagen, was ist der Weg, der Menschen Sicherheit gibt? Weil was mich ärgert ist, wir diskutieren eher parteitaktisch, statt tatsächlich die Probleme anzupacken. Und die Probleme sind lösbar. Und mit den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, sowohl mit SPD als auch mit BSW, haben wir zumindest erstmal eine Grundlage, wo wir entschieden haben, einen Schritt weiter zu gehen und jetzt mal die Wahlprogramme so auseinanderzulegen, okay, dass da was Sinnvolles draus werden könnte.
Frau Rennefanz.
Ich habe Verständnis für Herrn Vogt, weil er kann sich ja nicht einmauern. Also wir können ja nicht irgendwie, man kann ja nicht nach allen Richtungen immer nur Brandmauern aufbauen und sagen, ja, mit denen kann ich nicht, mit denen kann ich nicht, mit denen kann ich nicht. Und an der Schule, ob jetzt die Bundeswehr an die Schulen gehen darf in Thüringen oder nicht, ich würde mal prognostizieren, daran wird das wahrscheinlich nicht scheitern.
Nee, also da gibt's ja nicht, wahrscheinlich nee. Aber größere, die anderen Dinge
sind herausfordernd und es ist ein großes Experiment, was da gewagt wird. Und ich bin, ich sehe irgendwie zwei Probleme erstmal. Wie wird das kommuniziert mit der Bundespartei? Also Friedrich Merz hat sich ja jetzt auf die Linie wohl gesetzt, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich sei.
Dreimal hat er sehr gesagt. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich,
sehr,
dass das
sehr,
passiert.
Sehr, sehr unwahrscheinlich, okay. Also genau. Sie gehen jetzt in Sondierungsgespräche. Und dann, wie wollen Sie das machen mit der Friedenspolitik und mit diesem Ansinnen, die Stationierung irgendwie zu verhindern? Wird es da so eine Präambel geben?
Stationierung von Mittelstreckenraketen, meinen Sie jetzt?
Genau, ja. Stationierung von Mittelstreckenraketen. Wird es da eine Präambel geben? Wird es da irgendein Schriftdokument geben? Also wie man das auffängt, kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen.
Sie dürfen gleich, Herr Vogt, aber die andere Frage ist ja noch, die im Raum steht, Frau Rennefanz, wie geht man um mit 32,8% AfD-Ergebnis?
Ja.
Stärkste Kraft, die jetzt auch sozusagen das Recht haben, den Landtagspräsidenten oder Präsidentin zu stellen. Nicht unwichtig in Thüringen. Warum?
Ja, genau. Also das ist ja schon am Donnerstag geht's da quasi um die Wahl des Landtagspräsidenten. Und ich bin da auch hin und her gerissen. In Thüringen gibt's ja diese spezielle Situation, dass die größte Fraktion das Vorschlagsrecht hat. Und so wie ich das verstanden habe, gibt's jetzt so die Versuche, die Geschäftsordnung zu präzisieren, ein bisschen so zu verändern, dass damit nicht nur die stärkste Fraktion das vorschlagen kann, sondern auch andere. Aber die Gefahr ist natürlich, dass die AfD immer wieder alle 32, wie viele Abgeordnete das auch immer sind, sind 32, alle 32 immer nacheinander aufstellt und quasi den Betrieb für die nächsten Wochen lahmlegt. Und natürlich auch ein bisschen demokratietheoretisch schwierig. Kann man das wirklich machen, die größte Fraktion so rauszuhalten?
So aus allem sozusagen, von allem fernzuhalten.
Genau, von allem fernzuhalten.
Genau.
Ja. Da stelle ich jetzt mal eine Gegenfrage. Sie würden also damit okay sein, dass eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, den Präsidenten stellt in einem deutschen Parlament und damit zuständig ist für die Auslegung der Verfassung, für die parlamentarische Demokratie, für das Ordnungsrecht im Hohen Haus und für die Frage letztlich darüber zu entscheiden, welche Staatsgäste man empfängt oder nicht.
Ich bin nicht okay. Mir wäre es am liebsten, wenn es die AfD gar nicht gäbe. Aber es gibt sie nun mal und ich lebe, kann irgendwie nicht in so einem Phantasialand leben und frage mich deshalb. Ich will einfach gerne darüber reden, was das macht und ob das ob diese Position so viel Gefahr anrichten kann, wenn man das denen, also ob man denen da entgegenkommen könnte oder ob das dann schon wirklich den Betrieb so lahmlegen würde, weil die dann das nicht konstruktiv nutzen würden, sondern weil die das nutzen würden, um quasi ihre destruktive Agenda voranzutreiben. Sie kennen die Akteure besser.
Also ich glaube, man sollte die Naivität, das nicht Sie, aber man sollte in der öffentlichen Wahrnehmung die Naivität im Hinblick darauf, was die AfD mit so einer Position unter Björn Höcke anstellen würde, das sollte man nicht unterschätzen.
Können Sie einmal kurz sagen, was können die machen? Kurz erzählt, in drei Sätzen.
Ja, kurz in drei Sätzen würde es nicht zu erzählen sein, aber Sie können zum Beispiel polizeiliche Maßnahmen innerhalb des Parlaments dann anordnen. Das macht der Landtagspräsident.
Heißt? Was heißt das?
Sie können Leute ausweisen aus dem Parlament, wenn Herr Lanz, wenn Sie jetzt zu uns kommen und das passt dem Landtagspräsidenten nicht, dann können sie leider nicht in den Thüringer Landtag kommen. Also insofern, das aber nicht, also bei aller Wertschätzung.
Nee,
ist das
schade,
jetzt,
aber,
ist, ist jetzt nicht ich, der, mein Hauptargument.
Nee, genau, aber sehen Sie eine echte Gefahr?
Ich glaube wirklich, die Gefahr ist, da wird darüber entschieden, welche Einladung und wie die Tagesordnung des Landtages gestaltet wird. Da wird darüber entschieden, wie in den Ausschüssen bestimmte Streitfragen zu klären sind. Ja. Gutachten, die das Parlament beauftragt. Also da ist eine ganze Menge. Und bis hin zu der Frage Einsicht in parlamentarische Kontrollkommissionen. Mhm. Und jetzt sage ich es mal konkret, die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet und der Präsident könnte dann im Prinzip quasi hinter die Kulissen schauen, was der Verfassungsschutz mit der AfD an Beobachtung macht. Und Verzeihung, das kann doch nicht funktionieren. Ja, also dann führt man das ad absurdum.
Ja,
nee,
ich verstehe.
Und ich will jetzt wirklich auch mal mit der Mehr aufhören, dass es dass es immer so sei in Deutschland, dass die stärkste Fraktion in den Parlamentspräsidenten stellt. Das ist schon häufiger in anderen Bundesländern der Fall gewesen, dass nicht die stärkste Fraktion den Parlamentspräsidenten gestellt hat. Und in Thüringen gab es eine Verständigung zwischen allen Fraktionen im März diesen Jahres, dass man gesagt hat, okay, wir gehen her, wir öffnen am Donnerstag jetzt diese Landtagssitzung, alle verständigen sich drauf. Die
das, heißt, das war vorher klar.
Das war vorher klar.
Das heißt, es ist ein bisschen eine ähnliche Situation, wie, weil das ist auch so ein Narrativ, das ich öfter höre, dass Leute sagen, naja, aber das sind jetzt 33% der Stimmen knapp und die muss man doch irgendwie abbilden.
Ja, das finde ich ehrlicherweise auch. Also die Frage, dass man die so, ernst
deswegen
und ernst
ich, nehmen das muss. Das Bauchkrummeln von Frau Rennefanz verstehe ich da schon sehr
ja,
gut.
Ja, aber es gibt zwei unterschiedliche Punkte. Ich glaube, Punkt eins ist, dass man die AfD mit der Stärke und vor allen Dingen auch die Wähler nicht außen vor lassen kann. Das ist für mich ganz wichtig. Das braucht eine neue politische Kultur, auch im Umgang im Parlament. Für mich ist ein Credo, wir reden mit allen Bürgern, aber wir regieren nicht mit jedem. So, und das bedeutet eben auch, wenn die AfD dieses sogenannte Sperrminorität hat, kann man natürlich und muss man auch mit ihr sich darüber verständigen, sonst wird in 5 Jahren in Thüringen innerhalb dieser Zeit kein einziger Richter berufen. Das heißt, eine Form der Verständigung muss man finden.
Okay.
Da muss man unaufgeregt sein, muss klar sein, keine Koalition, keine Zusammenarbeit, aber lasst uns doch mal versuchen, das auch ernst zu nehmen.
Sie müssen reden mit Höcke.
So.
Müssen Sie reden?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber man kann im parlamentarischen Raum durchaus Verständigung finden. So.
Und könnte
das
ist ein AfD-Politiker oder ein AfD-Abgeordneter zum Beispiel Vizepräsident?
Das ist mein Vorschlag. Ich habe vorgeschlagen, dass ein AfD-Politiker Vizepräsident werden kann, weil mein Verständnis von Demokratie und auch von politischer Kultur ist, dass alle Fraktionen, also sowohl in AfD, Linke, SPD, BSB, CDU, dass sie jeweils einen entweder also Vizepräsidenten eben auch aufstellen können. Genauso auch Ausschussvorsitzende für die AfD. Auch im Umgang mit den Gremien. Das muss man doch ganz normal und unaufgeregt angehen. Das findet in jedem Kommunalparlament statt. Okay. Aber man muss eben trotzdem den Schutz der Demokratie auch hoch gewichten. Und deswegen ist auch dieser Streit jetzt über den Landtagspräsidenten entbrannt. Nicht in der Frage, dass wir nicht aus der Mitte des Parlaments, dass die Konkretisierung, die Sie ansprachen, diese Konkretisierung haben wir als CDU gemacht. Damit nehmen wir den Verfassungstext, der in der Thüringer Verfassung steht, und wollen ihn in die Geschäftsordnung packen, damit man vollkommen rechtsklar ist. Und die AfD wendet sich jetzt dagegen, weil sie natürlich versuchen will, mit allen Taschenspielertricks dagegen vorzugehen. Und deswegen werden wir am Donnerstag, glaube ich, sehr hart dafür ringen, dass das Ansehen Thürings nicht weiter beschädigt wird, weil ich davon ausgehe, dass die AfD wirklich einen Eklat versucht zu produzieren. Und das ist genau das, warum man die nicht an den Schalthebel der Macht lassen darf, sondern sie produzieren Eklat, um demokratische Institutionen kaputt zu machen. Und das ist etwas, Verzeihung, bei allen...
Und es geht Ihnen nicht um die reibungslosen
wir sind,
Abläufe.
Genau. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Wir werden das beobachten am Donnerstag, was da passiert. Ja, brauchen Sie starke Nerven, definitiv.
Die trainiere ich mir bei Ihnen an.
Ja, wünsche Ihnen da gutes Gelingen. Aber ich finde es gut, erstmal einfach diese Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Das ist, glaube ich, ein gutes Signal. Frau Rennefanz, ganz herzlichen Dank. Herr Gerlach, Ihnen, Herr Vogt, alles Gute für die nächsten Tage. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.